Ines Pohl hat ja gerade auch die Frage gestellt, wie schafft man das eigentlich, ja, dieses Change Management zu machen. Meine Frage vielleicht trotzdem nochmal zur Einleitung. Die Taz hat ja so ein bisschen als ja, Alleinstellungsmerkmal, dass sie ja schon immer irgendwie um ihr Überleben kämpfen musste. Hat man es dann leichter jetzt, so einen Transformationsprozess durchzuführen, weil man sowieso ein bisschen beweglicher immer im Kopf sein musste, sich nicht sicher sein konnte, ob man morgen oder sagen wir mal im nächsten Jahr noch so existieren kann?
Ich glaube schon. Also ich glaube, wir sind sozusagen die Inkarnation des Change Managements, aus der Not geboren ganz oft, mit dem Vorteil, dass wir immer wieder viele junge Menschen in unsere Redaktion kriegen, weil viele etabliertere Kolleginnen und Kollegen unser Haus verlassen, um zum Beispiel in ihr Haus zu kommen. Es ist dann immer traurig, wenn die gehen, aber der Vorteil ist dann, dass wir dadurch immer viele junge Leute kriegen ins Haus, die natürlich auch dann neue Ideen mitbringen und wir in der Tat uns eben auf gar nichts ausruhen können. Weder auf Werbeeinnahmen, die hatten wir nie. Also der Vorteil da ist natürlich auch, dass wir von dem Wegbrechen kaum betroffen sind. Wir haben keinen großen Verleger, der uns schützt und wir haben natürlich auch keine Gebühren. Deswegen sind wir tatsächlich extrem abhängig, Konzepte zu entwickeln oder ja, weiterzuentwickeln permanent, die uns die Unterstützerinnenschaft und Leserinnenschaft einfach sozusagen ermöglichen. Ich gehe da auch ein bisschen drauf ein. Ich bedanke mich, dass ich die Möglichkeit habe, möchte nur eins vorwegschicken. Menschen, die nicht in der Lage sind, eine Zeitung umzublättern, haben die Taz natürlich auch nicht verdient. Also so viel zu Ihrem Input.
So, Ihre Speednote geht ums multimediale Arbeiten.
Genau, multimediales Arbeiten in der postanalogen Printzeit. Dazu soll ich Ihnen ein bisschen was erzählen. Ich werde Sie einführen ein bisschen in die Geschichte der Taz, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Sie haben das sozusagen schon ein bisschen vorweggenommen, um die Taz zu verstehen, wie sie jetzt funktioniert, muss man sich damit beschäftigen, woher sie kommt. Ich mache das mit ein paar Bildchen. Woher kommt die Taz? Ich bin ein bisschen historisch, darf man glaube ich sein, als Print-Tante. Die Taz ist sozusagen 78 entstanden in der ganzen Protestbewegung. Auf dem Tunix-Kongress hat unter anderem der Ströbele verkündet, dass es ein linkes Tagblatt geben soll. Es wurden bundesweit Unterstützerinnengruppen und Unterstützergruppen gebildet. Innerhalb von einem halben Jahr gab es 30 verschiedene Gruppen, also in ganz Deutschland, die gesagt haben, wir wollen eine linke Tageszeitung, die unabhängig ist. Ich glaube, damit ist sozusagen das Grundgehen gelegt, dass diese Interaktion, man kann es Abhängigkeit nennen, aber man kann es natürlich auch Interaktion mit den Leserinnen und den Unterstützerinnen von Anfang an da war. Die ist bis heute sozusagen unser Lebenssaft, darauf gehe ich später noch ein, das ist Rudi Dutschke, manche von Ihnen kennen ihn, er hat uns die Straßen, unseren Straßennamen in Berlin beschert. Die erste Ausgabe kam dann raus am 17. April 1979. Die Taz darf, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, wir sind eigentlich die Erfinderin des Crowdfunding. Nämlich, es gab schon 7.500 Abonnierende, bevor es die erste Ausgabe überhaupt gab. Also die Taz war auch schon immer ein Versprechen sozusagen in die Zukunft und musste schon immer die Unterstützer mitnehmen in diesem Versprechen, was natürlich dazu führt, dass es da eine enge Anbindung gibt, die nicht nur positiv ist, weil natürlich die Unterstützerinnen auch immer mitbestimmen wollen, was dann in der Zeitung steht. Da kann es Probleme geben, wie vielleicht bei Anzeigenkunden. Deswegen war das für die Taz ganz wichtig, über die Jahre hinweg eine wirkliche Unabhängigkeit zu entwickeln. Und ich glaube, das ist in der ganzen Diskussion um Crowdfunding ganz, ganz extrem wichtig, dass man die Unabhängigkeit da nicht reingibt, weil man von manchen Menschen Geld nimmt. Die erste Ausgabe, wie gesagt, 79. Ich habe so ein paar Fotos, ich finde die selber immer ganz hübsch, wie es losging, natürlich mit Schreibmaschinen. Die Geräte wurden größer, dann gab es schon ein bisschen größere elektronische Schreibmaschinen. Das waren dann so die ersten Computer, die wir hatten. Sie wissen alle, wo wir jetzt sind, bei unseren kleinen digitalen Endgeräten, iPhones und so weiter und so fort. Die Taz ist nicht nur eine Zeitung, sondern sie hat sich auch, um zu überleben, im Überlebenskampf für entschieden, eine Genossenschaft zu werden. Seit 92 gegründet mit 3000 Genossinnen und Genossen, die Taz tatsächlich besitzen. Also die Taz gehört niemandem außer ihren Leserinnen. Mittlerweile sind es 15.000. Ich glaube, der Kern dieses Erfolges ist die permanente Kommunikation mit unseren Genossinnen und Genossen. Es gibt regelmäßig Genossenschaftsversammlungen natürlich, die vorgeschrieben sind, ganz viele Newsletter. Wir haben ein Büro von 5 Leuten, die jedes Telefonat beantworten, die versuchen auch wirklich jede E-Mail zu beantworten. Da ist eine ganz enge Anbindung. an diese Unterstützerinnenschaft, ich glaube, das ist auch ein weiteres Erfolgsrezept. Der Taz, das ist eines der ersten Geräte, mit denen wir in Kontakt zur Außenwelt getreten sind. So ein alter Fernschreiber, den kennen vielleicht die Älteren von Ihnen auch noch. Heutzutage machen wir tägliche Newsletter, also wir haben das uns abgeguckt von anderen größeren Häusern, schreiben also die es wollen, an. Mit den Informationen, die am nächsten Tag dann in der gedruckten Zeitung zu lesen sind. Das ist eine Sache, mit der wir die enge Anbindung sozusagen in unsere Leserinnenschaft pflegen wollen. Es gab nicht immer eine Wochenendausgabe, nein, weil die Taz-Kolleginnen, die in den ersten Jahren 80 Mark verdient haben pro Monat, ein langes Wochenende haben wollten. Deswegen haben die freitags einfach nicht gearbeitet. Das finde ich auch ganz lustig im Nachhinein, wenn man jetzt sozusagen 24/7 sieht. Ne? Also jetzt geht's permanent rund. Die Gründergarde hatte Freitag, Samstag, Sonntag halb frei. Trotzdem haben wir irgendwann erkannt, dass das Wochenende natürlich ein wichtiger Markt ist. Es wurde dann eben die Wochenendzeitung, die Samstagsausgabe 93 gegründet. Wir haben dann einen großen Relaunch gemacht, das erste Mal vor 6 Jahren, dann nochmal richtig dezidiert vor 3 Jahren mit einer neuen Wochenendausgabe, weil Sie kennen die Untersuchungen, das Leseverhalten am Wochenende so ist, dass die Menschen dann doch nochmal zur gedruckten Zeitung kaufen, sich unter der Woche zunehmend digital informieren, immer weniger über die gedruckten Ausgaben, aber eben über die Wochenendausgaben. Ganz neu war da, dass wir den mutigen Schritt gegangen sind, nicht nur die Titelzeile zu ändern, Taz am Wochenende, sondern auch ein Wochenendabo anzubieten. Da hatten wir große Sorgen, dass wir uns dadurch sozusagen selber kannibalisieren, weil alle, die dann nicht mehr die Tageszeitung jeden Tag bezahlen mussten, sagen konnten, Mensch, dann nehme ich nur noch die Wochenendausgabe. Aber das ging tatsächlich auf. Die Überlegung, wir haben dadurch, konnten wirklich in neue Leserschaften rein, haben da neue Abonnierende gewonnen. Insofern war der Schritt mutig, war heiß diskutiert im Kollektiv, aber ganz bestimmt der richtige. Das sind hier die Entwicklungen der Auflagen, die Sie sehen, den unteren Trauerstrich, das ist die tägliche Ausgabe. Das geht nach unten, da machen wir uns auch nichts vor, das wird auch weiter so gehen. Wir sagen, die gedruckte Taz gibt es hoffentlich, die tägliche gedruckte Taz noch 5 bis 10 Jahre, aber wir stellen uns wirklich darauf ein, dass es auch schneller gehen kann. Die Zyklen sind so schnell, kann auch sein, dass es in 2, 3 Jahren einfach keine gedruckte Taz, tägliche Taz mehr gibt. Da sind die Gründe übrigens vielfältig. Uns bricht gerade eine Druckerei weg, ich darf jetzt keinen Namen nennen. Wir haben damit ein Problem, wir haben 3 Druckstandorte, die Zeitung überhaupt noch zu drucken. Der zweite Punkt ist, dass wir zunehmend Probleme haben, die Zeitung noch auszuliefern, weil nämlich die Post überhaupt nicht mehr überall hinkommt. Es gibt jetzt schon ganz oben im Norden und im Süden Regionen, da kommt die Post nur noch 3 Mal und bitteschön, was soll ich mit einer Tageszeitung, so toll die Taz natürlich ist, aber die mich dann irgendwie die 3 Tage alt ist. Das sind also riesige Probleme für die Verteilung, für die Verbreitung von Zeitungen, die, glaube ich, viele Radiomenschen gar nicht so präsent haben. Es gibt ein Digitalangebot, es ist eine ganz simple App, wir haben da nicht viel Geld, was wir in die Entwicklung stecken können, deswegen ist es einfach nur die PDF, die funktioniert aber gut, die Leute nehmen das an, unter der Woche die Tageszeitung auf PDF zu lesen, als digitales App und dann am Wochenende die Wochenendausgabe. Das ist sozusagen unser Wunschtraum. Damit verdienen wir dann genauso viel wie mit einem Vollabo, mit dem höchsten Preis. Wir haben ein 3-teiliges Abo-System, aber mit dem höchsten Preis, wenn die Leute Wochenendabo und Digitalabo anbieten. Die verschiedenen, das ist ein bisschen kleinteilig. Was vielleicht auch noch interessant ist an dieser Stelle, ist, dass unsere neue Initiative, unsere neue Werbekampagne darauf abzielt, unsere Leserschaft, unsere Unterstützerschaft davon zu überzeugen, dass Qualitätsjournalismus kostet, dass wir als kleine Taz die Unterstützung brauchen und dass die nicht nur darüber geht, dass man Abos zeichnet, sondern dass man auch ein Digi-Abo zeichnen kann, obwohl die Taz keine Paywall hochfährt. Also bei uns ist alles kostenfrei im Netz zu sehen, sagen wir, Mensch, ihr könnt uns auch über ein Digi-Abo unterstützen. Das ist zwar nur Luft, die ihr kauft sozusagen, weil das ja sowieso vorhanden ist. Und da machen wir auch ganz gute Erfahrungen. Ich komme jetzt gerade vom Kirchentag, wo wir auch einen Informationsstand hatten und da habe ich ganz viel mit potenziellen oder auch tatsächlichen Leserinnen und Lesern gesprochen, die anfangen zu verstehen, dass sie irgendwas dafür tun müssen, um die Qualitätsmedien zu unterstützen. Ich glaube, da ist dann so ein Unternehmen wie die Taz natürlich hat es da relativ leicht, weil niemand denkt, unser Verleger kauft sich jetzt den 5. Porsche, wenn man dafür Geld gibt. Aber ich glaube, wir müssen alle, die Gesellschaft muss daran arbeiten, dass das Bewusstsein wächst. Journalismus kostet Geld, wenn er gut sein will. Es gibt jetzt die tägliche Printausgabe, ich habe Ihnen das gesagt, mit einer Online-Version auf Wochenende, die wöchentliche Printausgabe, dann haben wir noch diverse Beilagen. Ich führe Sie jetzt mal ein bisschen ein in unsere Welt des Digitalen mit einem kleinen Filmchen und wünsche viel Spaß.
Der Tagesablauf in der Online-Redaktion fängt damit an, dass wir versuchen, irgendwie unseren Kopf um die Nachrichtenlage herumzuwickeln.
Was ist für den Tag für uns wichtig? Was könnten wichtige Themen sein? Was ist passiert? Wo wollen wir dranbleiben? Wo wollen wir extra Themen setzen?
Und dann im Rest des Tages von Konferenz zu Konferenz uns hangeln und in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen aus allen Ressorts das einzuordnen, zu kommentieren und das über 12 Stunden durchzuhalten bei gleichbleibender Qualität.
Das Schöne bei der Printzeitung ist ja, dass man jeden Tag wieder bei Null anfängt. Man hat ein paar Stunden Zeit, sich zu überlegen, was sind heute wirklich die wichtigsten Sachen. Und ich finde, man muss die Printzeitung wie eine Art Kunstwerk betrachten, das man jeden Tag neu gestalten darf.
Von taz.de ist eben die Möglichkeit, dass wir nicht von Druckereiterminen abhängen, sondern tatsächlich an der Nachrichtenlage dranbleiben können.
Wir können schnell reagieren, wenn wir Facebook auf Twitter gerade eine totale Debatte im Gange. Wir können die dann einfach schnell einordnen, zeigen, auch kommentieren und da sind wir natürlich dann einfach näher dran, tatsächlich am aktuellen Tagesgeschehen und deswegen sind wir da online Print gegenüber im Vorteil.
Ich glaube, dass Print nicht sterben wird, weil es das Bedürfnis wahrscheinlich auch in Zukunft geben wird, dass es eben wenigstens für diesen einen Tag eine Entscheidung gegeben hat. Das ist zum Beispiel eben auch unser Thema des Tages, Seite 1. Das können wir jetzt nicht mehr in der nächsten Viertelstunde wieder ändern, wenn wir sehen, dass es jetzt nicht genug Leute anklicken oder wenn wir sehen, dass es schon wieder was Neues passiert ist, sondern wir müssen uns dann entscheiden. Und insofern hat es was manchmal Entschlosseneres und Entschiedeneres und auch Meinungsstärkeres, weil man eben einmal an dem Tag sagt, das ist unsere Meinung zu dem Thema und die wollen wir jetzt auch ganz groß zum Beispiel auf Seite 1 präsentieren.
Unabhängig davon, dass wir natürlich mit der Printtaz zusammenarbeiten, weil wir ein Haus sind, haben wir natürlich auch eigene Inhalte. Wir haben eben Sachen wie Bilderstrecken, wie Videos, Storyfiles, digitale Multimedia-Projekte und so bestreiten wir den Tag und versuchen dann so zum Tagesabschluss im Grunde genommen eine Seite zu präsentieren für unsere User, die alles darstellt.
Wir haben nur eine Redaktion. Wir sagen, wir sind nur ein Haus. Wir haben zwar 8 Leute, die nur für online arbeiten, aber wir kriegen jetzt gerade in diesen Tagen ein neues Redaktionssystem. Die Philosophie ist wirklich, wir machen eine Zeitung, wobei sich die Zeitung eben nicht nur auf das gedruckte Produkt beschränkt. Anders können wir das überhaupt nicht finanzieren. Also jeder Artikel, der bei uns geschrieben wird, ist potenziell auch ein Online-Artikel, der für die gedruckte Zeitung geschrieben wird. Wir haben unsere Tagesabläufe sehr verändert. Wir sind ein kleines Haus, haben ungefähr 120 Kolleginnen und Kollegen. Das ist nicht viel, sagen aber trotzdem, wir müssen morgens online präsent sein mit einer starken eigenen aktuellen Meinung auch. Es gibt immer jetzt einen Frühkommentar, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir machen nachts den Laden zwar zu, deswegen ging da auch das Licht aus. Haben sich in den Social Medien einige drüber lustig gemacht, dass auf taz.de nachts das Licht ausgeht. Wir müssen uns konzentrieren, wo sich das lohnt, da wirklich Kraft und Manpower reinzustecken. Aber das Schöne ist, in den letzten 3-4 Jahren hat sich da wirklich viel in der Redaktion verändert und jetzt drängen sogar die Print-Kollegen, vielleicht die Eggheads, wie sie sie genannt haben, auf taz.de, weil es immer mehr so wird, dass wenn du im Netz nicht stattfindest, findest du einfach überhaupt nicht statt. Für uns, die wir eben diese enge Anbindung an die Community haben, ich habe das versucht ein bisschen aufzublättern, warum das so ist, ist es natürlich extrem wichtig, in den sozialen Medien präsent zu sein. Also wenn ich einen Artikel schreibe und er erscheint nur in unserer Wochenendaufgabe, obwohl die 10.000 Auflage mehr hat als die tägliche Ausgabe, aber nicht print, findet er eigentlich nicht statt und ist tot. Das ist bei uns tatsächlich das Argument, was die allermeisten Kolleginnen und Kollegen überzeugt. Die Präsenz, die Möglichkeit, das über die eigenen sozialen Netzwerke zu teilen und zu sharen, geht natürlich nur, wenn wir auch irgendwie auf taz.de mit unseren Texten oder anderen Sachen präsent sind. Ich gehe mal ganz kurz durch unsere Website durch, wenn es dann funktioniert. Sieht gut aus. In dem Aufbau spiegelt sich so ein bisschen die Philosophie auch der Zeitung wieder, die zweigeteilt hat zwischen Community, Genossenschaft und Redaktion. Wir haben beim Umbau der Website vor 3 Jahren da viel, viel Zeit drauf verwendet, wie wir das trotzdem hinkriegen, eben die klare Trennung zwischen Werbung sozusagen, auch wenn es Eigenwerbung ist, und Journalismus, und haben das durch verschiedene Felder gemacht. Immer was, alles was schwarz ist, sind sozusagen die eigenen Sachen, und was rot ist der Journalismus. Wichtig ist für uns, das wissen Sie auch, die Titelseite, die ist immer oben rechts anzuklicken, die erzielt ganz hohe Takes, also da merkt man auch, dass Marken eigene Dinge brauchen. Das ist bei der Taz die Titelseite, das wissen Sie, damit sind wir immer wieder präsent. Und solche Sachen muss man richtig fett featuren im Netz. Also da muss es die Möglichkeit geben, das runterzuladen als PDF und dann auch einfach zu teilen in den sozialen Netzwerken. Das kriegt zum Teil die allermeisten Likes und Klicks, das sind mithin Tausende. Also das ist natürlich in unserer Marge ist das toll. Ich gehe nachher auch nochmal kurz drauf ein, wie wir mit den sozialen Medien arbeiten. Das geht jetzt durch, das ist so alles relativ klassisch, was jetzt zunächst kommt. Aber Sie sehen in diesen Balken, die wir haben, hier unten, das Weiße, wir haben keine Scheu davor, auch uns selber als Marke zu vermarkten. Ich glaube, das muss man auch haben. Und selbst als Deutschlandradio oder auch als andere Medien, glaube ich, ist es wichtig zu versuchen, die Eigenständigkeit rauszustellen. Das hat ja auch James gesagt, es ist ganz wichtig zu wissen, was erfahre ich, was darf ich von welchem Medium erwarten, wofür steht welches Medium. Bei Ihnen würde ich immer sagen, in den 3 Segmenten, die Sie haben, einfach für eine Qualität, für eine Glaubwürdigkeit, weniger für die schnelle News, würde ich jetzt davon ausgehen. Aber ich muss wissen, wenn ich jetzt die genaue, sorgfältige Analyse zu G7 erfahren will, dann gehe ich genau auf Ihre Website und auf Ihre Angebote. Wenn ich die sorgfältige, hintergründige Analyse lesen will, was jetzt mit Griechenland eigentlich noch möglich ist, das muss ich bei Ihnen dann finden, das muss ich aber auch schnell finden. 6 Sekunden ist natürlich wahnsinnig kurz, aber ihr habt ja eure Website relaunched, finde ich auch gut, aber ich glaube, die schnelle, wiedererkennbare Auffindbarkeit von verschiedenen Themenkomplexen ist unglaublich wichtig. Daran arbeiten wir regelmäßig, ist natürlich auch noch lange nicht so, wie es sein soll. Das sind alles klassische Sachen. Wir haben dann in unserer Randspalte immer auch da eigene Angebote. Ich will mal auf ein multimediales Projekt kurz eingehen, weil ich glaube, da kann man einiges dran erläutern. Wir haben wenig Geld, es ist nichts Neues, und trotzdem wollen wir natürlich so viel wie möglich auch aus anderen Ländern berichten. Wir haben dazu extra einen Auslandsrecherchefonds eingeführt. Ich muss es nochmal kurz ausmachen. Das ist eine Sache, die uns hilft. Wir arbeiten aber auch immer wieder mit anderen Initiativen zusammen, unter anderem auch mit dem DLF. Aber jetzt in dem Fall, das ist eine multimediale Reportage von Flüchtlingen aus Syrien, die von Syrien nach Bad Salza gekommen sind. Die haben uns selber ihr Material zur Verfügung gestellt, weil wir hätten das nie machen können, dass wir da Reporter mitschicken können. Wir haben das natürlich kenntlich gemacht, ne? Die sind selber mit ihren iPhones oder mit ihren kleinen Handkameras, haben die sich immer wieder selber aufgezeichnet, haben reingesprochen, haben dokumentiert, wie sie verprügelt worden sind von irgendwelchen Schleppern. Das ist, finde ich, sehr, sehr beeindruckend, und es war für uns wirklich preiswert. Und es hat für uns natürlich eine Form des journalistischen Erzählens ermöglicht, was mit einem Reporter an der Seite nie möglich gewesen wäre. Man begibt sich in die Hände, klar, das könnten auch Fake sein. Wir haben die am Anfang besucht, sozusagen bevor sie losgingen, haben sie zwischendurch auch 2-mal getroffen, das konnten wir organisieren, um wirklich auch zu gewährleisten, dass es nicht alles Fake sind, also so in so ein paar Punkten. Aber ich glaube, dadurch kommt eine Authentizität in solche Geschichten rein, die man nie leisten kann. Und jetzt mal jenseits der Geschichte sind solche Projekte natürlich toll, kriegen eine riesige Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Und wir haben dazu noch eine 4 Seiten in unserer Wochenendausgabe gemacht, wo wir das dann also sozusagen auch für unsere Printausgabe ausgewertet haben. Das ist Also es ist so Best Practice, was man machen kann und was man auch machen kann mit weniger Geld. Also es ist nicht nur Snowfall, wo Tausende von Euros oder Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende, weiß ich nicht, investiert werden, sondern noch mehr, da Thumbs up. Und unglaublich viele Menschen über einen wahnsinnig langen Zeitraum da dran sitzen, das zu machen. Sondern wenn man kreativ ist und sich Neues traut, kann man, glaube ich, auch mit einem geringen Budget da einiges erreichen. Das ist technisch jetzt nicht so aufwendig. Das geht dann so durch. Also man kann so verschiedene Stationen nachvollziehen, wo die langgehen. Auch die Tools sind einfach, wir haben das mit einem externen Anbieter gemacht, weil wir da selber leider überhaupt nichts coden können. Aber das kann man gut, also auch Leute, die da nicht so firm sind, weil das muss man, glaube ich, auch immer bedenken, wenn man solche multimedialen Sachen anbietet. Das muss eine Übersichtlichkeit haben, die dann doch den Print-Gewohnheiten, also mit einem ordentlichen Inhaltsverzeichnis, noch gemäß sind. Das verändert sich vielleicht bei den jüngeren Lesern, die da viel haptischer sind, aber wir sind da relativ traditionell, aber es funktioniert. Und ich gucke mal, wie schnell das jetzt lädt. Das sind dann einfach solche Sachen, die sind einfach beeindruckend. Ne? Sowas würden wir, glaube ich, kannst du nicht machen. Also wenn du dann einen Fotografen hinschickst, der sowas fotografiert, bist du sofort in der Distanz drin. Und es ist halt jetzt ein Selfie, was er dann in irgendeiner Station gemacht hat, also in irgendeiner Krankenstation. Wir haben auch mit Kartenmaterial dann gearbeitet. Auch da sehen Sie, das ist alles relativ schlicht. Aber funktioniert. Das Einzige, was wir wirklich investiert haben, wir haben einen Song dafür schreiben lassen, weil wir gesagt haben, Sound, das ist jetzt gerade hier im Radio, ist wichtig bei solchen Sachen. Und dafür haben wir tatsächlich das meiste Geld ausgegeben. Also, wobei die dann letztlich nichts von uns wollten, aber wir haben dann eine Organisation unterstützt, die uns vorgeschlagen haben. Ja, das ist so ein kleiner Einblick. Da können Sie gerne mal draufklicken. Also ich glaube, das lohnt sich, sich da mal das anzuschauen und immer wieder zu vergegenwärtigen. Man kann da auch viel machen mit einem relativ geringen Budget, wenn man da einfach kreativ ist und versucht, Angebote wahrzunehmen. Sodele. Jetzt gehen wir nochmal kurz hier rein. Da waren wir schon. Es wurde angesprochen, soziale Medien, die sind für uns extrem wichtig. Also die taz.de ist für uns sozusagen die größte Verbreitungsmaschinerie. Hier sehen Sie 5 Millionen Unique Visits, haben wir 1,5 Millionen Visitors, 10 Millionen Page Impressions. Das ist für eine Zeitung mit einer Auflage von 48.000 nicht schlecht. Ganz interessant ist natürlich die Frage, wie kommen die Leute zu uns? Immer weniger kommen über die Startseiten. Immer weniger kommen über die Startseiten. Deswegen der Streit, wo steht welcher Artikel und wie lang steht er oben, unten rechts, ist bei uns also die größte Diskussion in der Redaktion. Da rufen unsere Auslandskorrespondenten an und sagen, ich habe nur 10 Minuten ganz oben auf dem Top-1-Platz gestanden. Kann man nur sagen, Leute, vernetzt euch gut und sorgt dafür, dass über Facebook und Twitter der Traffic auf die Seite kommt. Wobei das auch tricky ist. Das wissen wir alle, dass diese Organisation, diese bösen Facebook und andere, natürlich mit Algorithmen arbeiten, auf die wir keinen Einfluss haben. Deswegen darf man sich da nur bis zum gewissen Punkt abhängig machen. Verändern die den Algorithmus, ist man draußen. Für uns steht der gerade ganz gut. Also die Kriterien, nach denen die auswählen, sind für die Taz ganz günstig im Moment. Deswegen wächst es weiterhin. Aber man darf sich natürlich nicht gänzlich in die Hand von Facebook, Twitter und anderen geben. Aber man muss es ganz, ganz klar wissen. Wir haben 3 Leute da sitzen. Wir haben 260.000 Twitter-Follower und 250.000 Facebook-Friends und so, also das ist wahnsinnig viel, das bespielen 3 Leute, haben eine junge Frau eingestellt, die da ganz genau guckt, wann kriegt welcher Text, welche Traffic und die dann damit umgeht und die dann, und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, diese Bewegung im Netz auch zurückspielt in die Redaktion. Jetzt nicht sagt, ihr müsst mehr in dem Bereich machen, sondern es fängt an mit, ihr habt einen Namen falsch geschrieben, ihr habt eine Zahl falsch geschrieben, bis hin zu Anregungen. Also diese Anregung von den 3 Syrern, die wir jetzt gerade gesehen haben, das kam auch über die sozialen Medien zu uns. Also das kann man einfach wirklich nutzen als ein Tool, was eine ganze Welt erschließt, ohne dass man so unglaublich viel Geld in die Hand nehmen muss oder so riesige Apparate in Bewegung setzen muss. Das kann man mit einem relativ geringen Aufwand machen. Die Taz überlebt in der Medienkrise, ich glaube genau deswegen, weil wir diese Interaktion mit unserer Leserschaft, mit unserer Community schon vor unserer Geburt sozusagen haben mussten. Wir machen da weiter. Wie gesagt, wirtschaftlich stehen wir ganz gut da, so gut, dass wir uns sogar ein Haus bauen können. Das will ich Ihnen noch mal kurz geben. Das ist ein Bild aus den ersten Zeiten unserer Redaktionsstuben. So sieht unser Neubau aus, den wir in 2 Jahren, also vor dem Berliner Flughafen, fertiggestellt haben wollen. Das ist der dann von außen. Und ich darf mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.
Ja, vielen Dank, sagen auch wir. Ich habe ganz kurz 2 Fragen. Sie haben das schöne Pageflow, die schöne Reportage genannt. Ich frage mich immer, wie viel Gimmicks wollen die Leser eigentlich wirklich? Also haben Sie da so eine Rückmeldung? Wie ist das angekommen?
Das ist nicht bei uns auf der Seite, weil wir das technisch nicht leisten können. Deswegen wird es bei uns nicht geklickt, also leider nicht gezählt, noch nicht. Wir hoffen das jetzt mit unserem neuen Redaktionssystem. Also es ist bei uns ausgelagert, das wird sozusagen umgeleitet. Ich könnte jetzt eine kleine technische Einführung geben, schenke ich uns. Wir kriegen keine Zahlen genannt, aber wir kriegen natürlich mit, welche Aufmerksamkeit es in den sozialen Netzwerken erfährt. Und es war ein richtiger Erfolg. Natürlich, weil das auch inhaltlich sehr zur Taz passt, aber weil das wirklich eine Form des Erzählens gibt, die gibt so nicht. Und da wieder, ich glaube, jedes Medium, jede Marke muss gucken, wo ist mein spezifisches Brand, also womit kann ich punkten, was sind meine Qualitätsmerkmale, und das ist natürlich was da sehr nah an der Taz dran war.
Sehen Sie eigentlich einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dadurch, dass man ja nicht mehr Radio nur noch hört, sondern auch liest als Konkurrenz, merken Sie das?
Je mehr gute, richtige, sorgfältig recherchierte Informationen in der Welt sind, desto besser für unser Land und für den Rest der Welt. Also ich bin da relativ entspannt. Es ist natürlich eine Konkurrenz. Alles, was im Angebot ist, ist eine Konkurrenz, weil es geht immer um Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit ist knapp. Aber ich glaube, die Zukunft liegt nicht darin, dass wir versuchen, die guten Angebote, die Qualitätsangebote, die es gibt, zu bekämpfen, sondern ich wünsche mir dann eher Kooperationen, dass man, also auch die Taz jetzt, wie gesagt, macht was mit euch, wir machen das auch mit anderen großen Medien, dass man sich unterstützt, weil wir sehen das in den Vereinigten Staaten, wohin Land driftet, wenn es einfach in ganzen Regionen in der Mitte von diesem Land nur noch irgendwelche religiösen Radiosender und Fox News gibt. Also ich glaube, das muss man jetzt, wenn man sagt, ich bin auch Journalistin, weil ich das als einen demokratischen Auftrag sehe. Dafür muss man kämpfen und mit den Konkurrenzen muss man umgehen. Aber ich glaube eher konstruktiv als in der Abwehr.
So, jetzt mal vielleicht von der konstruktiven Konkurrenz eine Frage, bitteschön.
Wie wichtig ist der Taz die eigene Plattform-Hoheit? Wenn ich das richtig sehe, es gibt keine App, es gibt die Webseite ist im Wesentlichen das Zentrum allen Publizierens. Wir sehen ja jetzt in letzter Zeit, abgesehen jetzt von diesem komischen Krieg da mit Google und Leistungsschutzrecht, neue Bewegungen wie Facebook, Instant Articles, dass Plattformen versuchen, so wie YouTube sich die Videos geholt hat, so wie Soundcloud sich das Radio holen möchte, dass eben Facebook quasi die Hosting-Plattform und die Delivery-Plattform für die journalistischen Zeitungsinhalte sein möchte, und gestern auch Apple Keynote, das neue News-System geht in die gleiche Richtung.
Also wie wichtig ist uns die Hoheit über die eigenen Sachen, war die Frage jetzt, wo ich, oder
wohin, kommt da was raus? Ja. Ist das sozusagen jetzt nur, sind wir nicht zugekommen, haben wir kein Geld für, oder ist das bewusst, dass man jetzt sagt, wir setzen erstmal voll auf die Webseite, das ist die eine Frage, und die andere Seite ist das für euch überhaupt ein Thema, auf andere Plattformen zu gehen, wird darüber nachgedacht, oder ist das ein generelles No-Go aus bestimmten Gründen?
Wir machen das ja jetzt zum Beispiel mit dieser Reportage, sind wir auf eine andere Plattform gegangen, weil wir das über unsere eigene Website gar nicht hosten konnten. Es wird dann zwar verlinkt, es läuft über Vimeo und genau, und dann Pageflow ist es dann genau. Ich glaube, die Taz hat den Vorteil, dass sie aus finanziellen Gründen sich viele Fragen gar nicht stellen muss, sondern dass sie immer sagen kann, wichtig ist, dass möglichst viele Menschen unsere Inhalte lesen. Ich glaube, dass diese Hoheitsdebatte meins und niemand darf da ran. Ich glaube, das ist eine Debatte von gestern, das wird man nicht mehr einfangen können. Ich kann zu Instant Article und so könnte ich jetzt auch ganz viel Kritisches sagen, aber wir als Taz versuchen damit mit dem Flow sozusagen mitzugehen und müssen aber natürlich irgendeine Antwort finden, wie man Qualitätsjournalismus oder Journalismus finanzieren kann. Aber ich glaube, das wird nicht gehen über Verbote oder über eine zu enge Regulierung, sondern darüber, dass man die Menschen davon überzeugt, wir nennen es jetzt solidarische Methode, das ist jetzt unser neuer Werbeslogan, dass man die Menschen davon überzeugt, ihr müsst was bezahlen, das ist unser Content, der ist gut, dafür birgt die Marke Taz. Da, wo Taz draufsteht, ist Taz drin, ob Sie das jetzt über Facebook lesen, über Twitter oder über Pageflow, ist uns eigentlich wurscht. So, das ist jetzt einfach die Grundhaltung, aus der heraus wir versuchen, mit diesen ganzen Konkurrenzen umzugehen.
Mir ging es aber jetzt nicht um eine Bezahlschranke oder so, sondern nur die Frage, wo wird gehostet? Ist man sozusagen sein eigenes Publikationszentrum oder ist es wünschenswert oder auch nicht wünschenswert bei sowas wie News von iOS jetzt oder Instant Articles teilzunehmen?
Ich glaube, niemand ist mehr sein eigenes Informationszentrum, wo es keine anderen gibt. Wir leben in einer Welt, wo geklaut wird, wo weggenommen wird, aber wir leben halt in einer Welt, wo es ganz viele verschiedene Kanäle gibt, die Dinge verteilen. Wichtig ist, finde ich, dass immer klar ist, woher die Information kommt, wer sozusagen die Verantwortung dafür trägt und alles andere, so schätze ich das ein, werden auch über europäische Richtlinien oder weltweite Abkommen, wird man das nicht mehr einfangen können, dass es da zunehmend Kanäle gibt, die sich einfach die Sachen nehmen und verteilen. Ich finde Instant Articles trotzdem hochproblematisch. Also, und auch was da die Welt und Springer und so damit macht, das ist natürlich einerseits gefährlich, aber ich glaube nicht, dass man sich da grundsätzlich gegen stemmen kann. Man muss dafür kämpfen, dass es Regeln gibt, dass es einfach kenntlich, unbedingt kenntlich ist, woher die Informationen kommen. So, das ist das, wofür ich sozusagen kämpfe.
Vielleicht noch eine Frage, und Frau Pohl ist heute Nachmittag auch nochmal auf dem Podium, also wenn dann noch Fragen sind, kann man vielleicht dann die heute Nachmittag auch nochmal stellen. Gibt es noch eine? Sonst würden wir nämlich, glaube ich, weil es doch sehr viel Input war, 5 Minuten Pause machen und mit der Bitte dann relativ diszipliniert wieder reinzukommen, weil um 1 wird dieser Livestream abgestellt und deswegen sollten wir uns so ein bisschen an die Zeiten halten. Und erstmal vielen Dank nochmal, Frau Pohl. Gerne.